Sie sind bei der Sendung Glauben und Wissen im Nordwestradio gelandet und es geht weiter um die Zukunft des urbanen Raums. Die Stadt, die ist für viele Interessengruppen ein begehrter Raum und da stellt sich natürlich die Frage, wie Stadtplanung in Zeiten der Beschleunigung in Zukunft aussehen kann. Darüber spreche ich jetzt mit dem freiberuflichen Stadtplaner Michael Ziel. Er hat unter anderem die Zwischenzeitzentrale und den Leerstandsmelder in Bremen gegründet und er betreibt in Hamburg die Agentur Urban Upcycling, Agentur für städtische Ressourcen. Schönen guten Tag, Herr Ziel.
Schönen guten Tag.
Herr Ziel, Urban Upcycling, mit dem Begriff, da verbindet man vielleicht erstmal das Wort Recycling. Was genau meinen Sie mit dem Begriff Urban Upcycling im städtebaulichen Kontext?
Also wir verstehen darunter, dass wir vor allem erstmal mit dem arbeiten, was schon da ist. Unsere Städte sind ja weitgehend gebaut, zumindest materiell. Sie entwickeln sich trotzdem immer weiter. Und wir möchten halt mit den vorhandenen Strukturen arbeiten, die nicht zerstören, nicht zerschlagen und weiterentwickeln. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Gebäude eher zwischennutzen oder umnutzen, als was abzureißen und was Neues zu bauen. Und das bedeutet auch, dass wir halt mit vorhandenen sozialen Strukturen, mit Nachbarschaften, mit bestehenden Gemeinschaften, mit Netzwerken in der Stadt arbeiten. Und das beides sind für uns die zentralen Ressourcen, mit denen, wo wir ansetzen, um Städte anzupassen an die Herausforderungen, die heute schon bestehen und gerade in Zukunft auch noch auf sie zukommen werden.
Also es geht um das Nutzen von Ressourcen, die schon mal da sind, die vielleicht auch überhaupt als Ressourcen erstmal erkannt werden müssen. In der Stadtforschung, da spricht man seit einiger Zeit von der urbanen Resilienz. Das ist ganz spannend, weil das ist ja eigentlich ein Begriff, den man zum Beispiel auch aus der Psychologie kennt, also die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und dann das als Anlass für neue Entwicklungen zu nutzen. Ist das auch so auf den urbanen Raum übertragbar, gerade zur Zeit, wo da ja sehr viele spannende Entwicklungen stattfinden?
Also das ist natürlich nicht 1:1 übertragbar, aber die Grundidee ist dieselbe. Es geht eigentlich um den Umgang mit Stress infolge von halt eben Krisenerscheinungen. Und da haben wir jede Menge Krisen, also da denkt man an die Klimakrise oder den Klimawandel, aber auch die Finanzkrise, die ja immer noch nicht endgültig überwunden ist und viele andere Folgeerscheinungen von Krisenphänomenen wie der demografische Wandel. All denen müssen wir unsere Städte anpassen, sie weiterentwickeln und das ist die zentrale Idee von urbaner Resilienz im Kontrast zum Nachhaltigkeitsparadigma, was ja allen Zuhörern ganz bestimmt bekannt ist, wo man eher davon ausgeht, Krisen vorzubeugen, geht man halt bei der urbanen Resilienz davon aus, diese Krisen lassen sich nicht vermeiden, die haben Folgen auf die Städte und damit das halt eben nicht negativ durchschlägt auf die Stadtbewohner, müssen wir uns was einfallen lassen, indem wir uns halt eben unsere Städte flexibler mit diesen negativen Auswirkungen anpassen.
Also eine ganz konkrete Krise ist ja zum Beispiel auch mangelnder Platz, also nicht nur mangelnder Wohnraum oft, sondern auch einfach vielleicht mangelnder Platz für Kulturschaffende zum Beispiel auch. Wie könnte man das denn jetzt, wenn man es auf die Praxis überträgt, wie könnte man das denn jetzt mal an einem Beispiel festmachen? Also zum Beispiel hat man leerstehende Flächen oder brachliegende Flächen und leerstehende Gebäude und da würde man jetzt einfach mal gucken, muss man die leer stehen lassen oder wie könnte man die einfach für alle besser nutzen?
Genau, das ist ein super Beispiel. Ich sagte ja schon gerade, es geht in vielen Fällen auch um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Zwischennutzungen sind zum Beispiel so ein Instrument, wie wir vorhandene ungenutzte Räume, also Leerstände in der Stadt oder Brachflächen in der Stadt, temporär nutzen können. Und das hat den Hintergrund, dass halt Stadtplanung immer darauf angelegt ist, wie wir sie kennen von der Gesetzgebung, dass alles für die Ewigkeit geplant und gebaut wird. Da kommen wir oft stoßen wir an Grenzen, weil halt eben gerade Nutzer wie Kulturschaffende zum Beispiel Räume nur auf Zeit brauchen oder sagen, ich möchte meine Idee ausprobieren, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Und dann können sie nicht mit einem Businessplan, der auf 20 Jahre gestrickt ist und einem Mietvertrag, der mindestens 10 Jahre läuft, umgehen. Und auch genehmigungsrechtlich ist es so, dass wenn man zum Beispiel festgelegt hat, dort ist jetzt ein Wohngebäude, dann kann ich da nicht ohne weiteres kulturelle Produktionen umsetzen. Und diese sehr starren Gesetzgebungsvorgaben kann man halt mit einem Instrument wie Zwischennutzung umgehen und kreativer damit umgehen. Mhm. Und ich glaube, genau davon brauchen wir mehr in allen Bereichen, jetzt halt nicht nur in der Nutzung von Räumen durch Kulturschaffende, sondern wir gehen bei Urban Upcycling davon aus, dass eigentlich in jedem Menschen das kreative Potenzial liegt, vorhandene Strukturen sich anzueignen und auch umzunutzen, umzudeuten, entsprechend den eigenen Bedürfnissen. Und genau das sind die Ressourcen, die wir nutzen möchten, um halt eben Städte zukunftsfähig umzugestalten.
Wahrscheinlich geht es da dann zum großen Teil auch darum, dass Leute einfach auch noch mehr Teilhabe, nicht nur am eigenen, also nicht nur am Leben, sondern auch an der Gestaltung des urbanen Raums haben. Aber dafür ist es ja erstmal ein ganz spannender Punkt, muss man ja überhaupt erstmal wissen, dass was alles in einer Stadt zum Beispiel leer steht. Ja, das muss man erstmal ins Bewusstsein rücken. Da haben Sie in Bremen vor einigen Jahren den sogenannten Leerstandsmelder ins Leben gerufen. Was genau ist das Prinzip dieses Leerstandsmelders?
Also der Leerstandsmelder ist zunächst einmal für Hamburg gestartet, dann kam Frankfurt dazu und dann Bremen. Ist eine Initiative vom Gängeviertel e.V. Und es ging uns damals darum, 2010, dass wir aus eigener Erfahrung gemerkt haben, es gibt wahnsinnig viel Leerstand und damit wahnsinnig viel auch bauliches Potenzial, Ressourcen in der Stadt, die genutzt werden könnten. Davon wissen ganz viele Menschen allerdings gar nichts. Die Städte erheben nicht wirklich Zahlen, die eine Übersicht verschaffen, und wenn, sind diese Zahlen sehr abstrakt. In Hamburg haben wir zum Beispiel 1,2 Millionen Quadratmeter leerstehenden Büroraum seit Jahren. Aber hinzu kommen Wohngebäude, Industriegebäude, Gewerbegebäude und. Und wir haben das einfach mal auf einer Karte verortet, die ist auch offen. Alle Menschen können sich daran beteiligen, Informationen dort eintragen, und mittlerweile sind wir bei um die 600 Einträgen für Hamburg, und das sind nun nicht nur Objekte außerhalb, also am Stadtrand, sondern auch wirklich gerade im Kern der Stadt. Mhm. In vielen Gründen sind die Ursachen dafür spekulativer Natur, also dass dort investiert wurde, teilweise am Bedarf vorbeigebaut wurde, und nun steht das leer, weil es eigentlich niemand braucht. Für die Investoren rechnet sich das mitunter trotzdem. Und da sehen wir wieder, wie so strukturell die Grundlagen, die existieren, wie Stadt entwickelt wird, wie Stadt auch gebaut wird, doch etwas antiquiert sind. Denn sonst wären diese immensen Zahlen an nicht benötigten Flächen eigentlich nicht zu erklären.
Man muss dazu sagen, das ist eine Website, da kann man draufgehen, ne, und kann dann sozusagen da das sehen, wo überall Leerstände zu verzeichnen sind. Gleichzeitig muss man dabei auch überlegen, welchen weiteren Nutzen hätte man davon, weil man weiß ja auch gar nicht, wie Sie eben schon gesagt haben, wem gehört das, was gerade leer steht eigentlich?
Naja, also der Leerstandsmelder selbst, leerstandsmelder.de, möchte erstmal das Bewusstsein sozusagen schaffen und ein Abbild zeigen und eine Debatte anstoßen. Ne? Es gibt eine Menge Agenturen, in Bremen ist es zum Beispiel die ZZZ, die Zwischenzeitzentrale, die dann auf temporärer Basis Flächen vermittelt. Gut, wir haben Makler, wir haben ImmoScout und andere Plattformen, die sich alle darum bemühen, Flächen zu vermitteln. Im Leerstandsmelder zeigen wir die Flächen, die gar nicht vermittelt werden sollen oder nicht vermittelt werden können. Und genau da möchten wir den Finger in die Wunde legen, denn das ist eine enorme Verschwendung, die wir uns eigentlich nicht leisten können in Zeiten des Klimawandels. Hamburg baut jetzt gerade ganz massiv neu, 6.000 Wohnungen im Jahr. Natürlich begrüßen wir, dass das neue Wohnraum geschaffen wird, aber warum nutzt man nicht das Vorhandene um, statt neue Flächen zu versiegeln und neue Gebäude auf die Wiese zu stellen?
Sie haben gerade schon die Zwischenzeitzentrale in Bremen angesprochen. Die haben Sie mitgegründet. Da geht es dann tatsächlich um temporären Leerstand und die mögliche Nutzung. Wie sind da die Erfolge bisher?
Ich glaube, die Erfolge sind sehr gut. Also ich war die ersten 3 Jahre mit dabei und habe die Agentur mit aufgebaut. Sie besteht weiterhin. Das war auch von Anfang an ein Pilotprojekt des Bundes, wo man nach Alternativen gesucht hat, wie man anders mit Leerstand umgehen kann. In den letzten 3 Jahren haben wir über 20 Projekte realisiert in Bremen. Und mittlerweile, denke ich, sind Zwischennutzungen in Bremen, aber auch darüber hinaus, einfach ein etabliertes Instrument, wie man Leerstände nutzen kann, die sonst nicht ohne weiteres so in Nutzung zu nehmen wären.
Sie hören Glauben und Wissen im Nordwestradio, und gleich sprechen wir weiter über die zukunftsfähige Stadt, und zwar mit dem Stadtplaner Michael Ziel. Glauben und Wissen im Nordwestradio, und wir sprechen weiter mit dem Freiberuf. Mit dem Freiberuflichen ist es okay, ne? Ich wollte es ein bisschen absetzen, weil beim Stadtplaner denken viele immer sofort an offizielle Stadtplanung. Da können sie mit leben, ne?
Ja, finde ich super.
Alles klar. Glauben und Wissen im Nordwestradio, und wir sprechen weiter mit dem freiberuflichen Stadtplaner Michael Ziel von Urban Upcycling, Agentur für städtische Ressourcen. Wenn man über die zukunftsfähige Stadt spricht, dann, Agentur für städtische Ressourcen. Herr Ziel, Agentur für städtische Ressourcen. Herr Ziel, wenn man über die zukunftsfähige Stadt spricht, wie wichtig erscheint Ihnen denn da die Teilhabe, also die Partizipation der Bürger bei der Nutzung und bei der Gestaltung des urbanen Raums in Zukunft?
Also sie ist enorm wichtig. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht darum, die Stadtbewohner daran zu beteiligen, wie Stadt entwickelt wird. Da haben wir ja oft auch die Erkenntnis erlangt, dass das nicht gut funktioniert. Mit dem bestehenden Partizipationsverfahren erreicht man meistens gar nicht diejenigen, die man erreichen möchte. Sondern ich denke, es geht halt wirklich darum, die Stadtbewohner zur treibenden Kraft dieser Entwicklung zu machen. Was auch bedeutet oder voraussetzt, dass sie halt mehr Handlungsspielräume in der Stadt haben. Und diese zu eröffnen, gerade dafür kann man halt wunderbar Leerstand nutzen, auf der Basis von Zwischennutzungen, aber auch bei der langfristigen Umnutzung von Immobilien. Wir sprechen dann von einer nutzergetragenen Entwicklung.
Wir haben eben auch schon über die Zwischennutzung gesprochen. Dazu muss man dann aber allerdings ja nochmal sagen, Zwischennutzung ist dann ja ein klassisches Beispiel für, man macht zum Beispiel im Kulturbetrieb ein Projekt oder man hat vielleicht andere temporäre Dinge. Zum Wohnen ist das ja nicht geeignet.
Das stimmt. Zwischennutzung und Wohnen schließen sich aus.
Mhm. Aber genau dieser Kunst- und Kulturbegriff, das ist ja nun auch ein wesentliches Kapital des urbanen Raums. Also dadurch gewinnt er ja eigentlich auch erst an Attraktivität. Also eine Stadt ohne Kunst und Kultur wird meiner Meinung nach sicherlich sehr, sehr unattraktiv auch für sämtliche andere Menschen sein, die in irgendeiner Form entweder in dieser Stadt leben oder davon partizipieren wollen oder davon profitieren wollen. Aber dennoch ist es ja nicht so leicht, immer wieder diesen Raum zu finden. Also auch in Städten wie in Berlin hört man ja immer mehr, da sind dann alle hingegangen. Aber es wird ja mittlerweile auch fast schon so ein bisschen schwierig, oder, in Zukunft?
Also ich würde bei der Diskussion gern ein bisschen wegkommen von den reinen Kulturschaffenden oder auch von den Kreativen, wie immer so gesagt wird. Mhm. Es gibt zum Beispiel unheimlich viele Handwerker in allen Bereichen, die Riesenprobleme haben, Flächen in der Stadt zu finden, gerade weil es immer weniger diese kleinen Gewerbegebiete gibt. Das steht auch oft im Konflikt dann wegen Lärmemissionen mit Wohnbebauung in direkter Nachbarschaft. Und deswegen ist für mich ein ganz, ganz zentraler Aspekt, wie wir Städte zukünftig gestalten können, die Notwendigkeit, Funktionsmischungen ganz kleinräumlich herzustellen, auch in der Stadt. Und ich engagiere mich ja seit Jahren auch im Gängeviertel. Das sind 12 Häuser, die unter Denkmalschutz stehen und eigentlich abgerissen werden sollten.
In Hamburg,
was damals durch eine Besetzerinitiative verhindert wurde. Das ist mittlerweile 6 Jahre her und aus diesem toten Ort mitten in der Stadt ist mittlerweile ein sehr lebendiger alternativer Stadtraum entstanden, den wir selbst verwalten durch eine Genossenschaft, die wir gegründet haben. Und da können wir ganz vieles machen, weil wir halt eben diesen Ort gemeinschaftlich betreiben, was sonst nicht möglich wäre. Also dort sind auf engstem Raum, findet dort ein Kulturbetrieb statt. Wir haben Werkstätten für Holzarbeiten, für Metallarbeiten. Wir haben etliche Künstlerateliers. Es gibt auch Wohnungen und es ist ein offener Ort, der auch von vielen Gästen, die nach Hamburg kommen, gerne besucht wird, aber auch von den Angestellten, die in den umliegenden Büros arbeiten, zum Verweilen und zum Aufhalten. Und genau diese Durchmischung, denke ich, ist ganz zentral für die Zukunft der Stadt, dass wir diese vielen Funktionen möglichst kleinräumig unterbringen. Das geht allerdings schlecht oder gar nicht, wenn ich eine Immobilienverwaltung XYZ habe oder den üblichen Investor, auf den unsere Stadtentwicklung noch viel zu oft angewiesen ist. Sondern das geht, wenn ich kleine Gemeinschaften habe, die sich selbst verwalten, zum Beispiel in Form einer Genossenschaft und Räume halt eben selbst entwickeln, entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen und Anforderungen auch an den urbanen Raum.
Das Hamburger Gängeviertel, direkt in der Innenstadt gelegen, das ist ja nun wirklich auch ein städtisches Phänomen, das es auch in die überregionale Presse geschafft hat. Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie sind auch Aufsichtsratsvorsitzender in der Gängeviertel-Genossenschaft. Ist das denn letztendlich ein singuläres Phänomen oder gibt es vergleichbare Genossenschaften oder solche Projekte auch in anderen Großstädten?
Also es gibt einen Haufen sehr große Wohnungsbaugenossenschaften, das ist ja bekannt, von denen rede ich jetzt nicht. Es gibt aber auch sehr viele kleine Genossenschaften in allen Bereichen. In Hamburg wäre da zum Beispiel die Falkenried-Genossenschaft zu nennen oder viele Genossenschaften auch auf St. Pauli, die einzelne Häuser betreiben, die genau das umsetzen. Das Gängeviertel hat es nun in die Medien geschafft durch diese sehr spektakuläre Besetzungsaktion 2009, wo man vor allem mit Kunst und Kultur diese 12 Gebäude sich erstmal angeeignet hat, was dann aus unserer Sicht eine ziemliche Erfolgsgeschichte Erfolgsgeschichte geworden ist, auch wenn es gerade ein bisschen hakt in der Kooperation mit der Stadt. Aber gut, wir sind dabei, diese Probleme zu lösen. Aber eigentlich dieses Grundprinzip der kleinräumlichen Nutzung, der Funktionsmischung und auch des genossenschaftlichen Betriebes, das sind alles keine neuen Instrumente, die sind, sage ich mal, in den letzten 20, 30 Jahren etwas in Vergessenheit geraten, und ich denke, es ist höchste Zeit, die wieder auszupacken. Und es gibt auch jede Menge Tendenzen, wenn wir uns gerade die Entwicklung angucken, auch in anderen Städten, Berlin erwähnten Sie vorhin, wo es jede Menge Hausgemeinschaften, Genossenschaftsneugründungen gibt, auch im Energiebereich zum Beispiel, wo Menschen einfach sagen, wir organisieren uns selbst, wir möchten uns selbst verwalten und wir möchten die Zukunft der Stadt selbst in die Hand nehmen. Und ich denke, das ist die zentrale Ressource, die es auch zu nutzen gibt, um unsere Städte zukunftsfähig zu gestalten.
Bedarf es da denn nicht letztendlich auch einer, möglicherweise wollen manche Leute sich dann ja auch gar nicht, weil sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind oder vielleicht auch gar nicht selbst sehen, dass sie so sehr die Zeit dafür haben. Bedarf es da aber nicht auch eines unglaublichen Engagements und letztendlich auch einer Zeit, die man freischaufeln muss, dass es vielleicht gar nicht so realistisch für viele Menschen ist?
Also ich denke, eins ist ganz zentral. Es geht nicht darum, Stadtverwaltung oder Stadtpolitiker und Politikerinnen aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Es geht auch nicht darum, Verwaltung abzubauen. Ich denke, wir brauchen da sehr kompetente und auch mit der notwendigen Zeit ausgestattete Angestellte, die halt eben diese Tendenzen unterstützen. Dass es halt eben gerade nicht so eine Belastung ist und vor allem, dass es auch Planungssicherheit gibt für die Menschen und Verlässlichkeit auch von städtischer Seite aus, wenn es darum geht, sich sein eigenes Umfeld zu gestalten. Und dann ist es so, dass wir gerade aber im Gängeviertel merken, dass es uns möglich ist, durch die genossenschaftliche Selbstverwaltung und auch durch die Tatsache, dass wir dort Sozialwohnungen etablieren und durch nachbarschaftliche Hilfe, dass es auch möglich ist, gerade sich in so kleinen Gemeinschaften gegenseitig zu entlasten. Sei es jetzt bei der Kinderbetreuung, sei es jetzt bei der Altenbetreuung, dass man sich aushilft, dass man sich Jobs teilt, dass man sich Werkzeuge teilt, Autos teilt, was ja auch ein Riesenthema ist für die Zukunftsfähigkeit von Städten. Und dadurch kommt es auch über die Gemeinschaft zu einer Entlastung und es werden Zeitkontingente frei, die dann möglich sind, halt eben wieder in die Gestaltung seines eigenen Lebensumfeldes zu investieren.
Es geht dann um die Mischnutzung, haben Sie eben schon angesprochen. Das ist ein sehr spannender Punkt, weil tatsächlich wird in dem Rahmen ja wirklich ganz oft auch diskutiert und es geht dann meistens tatsächlich um die Künstler und Kulturschaffenden und Sie haben es selbst erwähnt, gerade die Handwerksbetriebe, die jetzt nun nicht dieses Etikett, das ist sozusagen der Künstler, der zum urbanen Raum dazugehört, er hat Platznot. Das wird so ein bisschen in der Diskussion, wurde vielleicht in den vergangenen Jahren auch ein bisschen vergessen, oder?
Ja, ich denke, es wurde vergessen. Es liegt aber auch daran, dass Künstler, Kulturschaffende, Kreative allgemein auch als Vorreiter einer sich verändernden Arbeitswelt dienen. Die arbeiten ja schon seit langem in der Regel sehr prekär, hangeln sich von Projekt zu Projekt und werden schlecht bezahlt. Leider, muss man sagen, haben wir diese Tendenz mittlerweile auch in ganz anderen Professionen. Und deswegen galten halt eben gerade diese Kreativen immer so als Vorreiter und man hat da sehr genau hingeguckt. Jetzt geht es darum, was können wir daraus lernen, was können wir auch entwickeln, damit halt eben sich die Lebenssituation dieser Menschen auch verbessert und halt eben es nicht so sehr durchschlägt, auch auf andere Berufszweige. Und ich als Stadtplaner mache mir da natürlich vor allem dann Gedanken drum, wie können wir Stadt entsprechend umgestalten. Und gerade diese Funktionsmischung, die Kleingemeinschaften, wo man sich gegenseitig hilft, denke ich, sind da halt eben genau der richtige Ansatzpunkt, um diese Transformation, die ohnehin stattfindet, auch in der Arbeitswelt abzufangen und halt eben zukunftsfähig zu gestalten.
Wenn man die Stadt Richtung Zukunft denkt, dann klingt das aber auch alles danach, wenn man sich jetzt an diesem Prototyp, sag ich mal, Gängeviertel orientiert, danach, dass das auf jeden Fall dann auch eine Struktur ist, in der mehr dezentrale Strukturen in der Stadt geschaffen werden, oder?
Ganz genau. Das ist auch ein weiterer Aspekt dieser urbanen Resilienz, dass wir dezentrale Strukturen haben, dass wir auch redundante Strukturen haben. Also das heißt, dass manche Nutzung auch zweifach, dreifach, vierfach, fünffach vorkommen kann. Einfach weil man davon ausgeht, je mehr wir Strukturen...
Was für ein Beispiel wäre das dann für eine Mehrfachnutzung, was Sie gerade gesagt haben?
Also da kann man jetzt das Beispiel Energieversorgung nehmen. Ein großes Kraftwerk ist anfälliger als viele kleine. Das kann man aber auch Verwaltungsstrukturen nehmen. Sagen wir, eine riesengroße Immobilienfirma geht bankrott, sowas passiert ja. Und schlagartig sind davon Zehntausende von Bewohnerinnen in der Stadt betroffen. Das könnte man auffangen, indem wir halt eben mehr kleine selbstverwaltete Einheiten haben oder im Falle der Energiekraftwerke, dass jeder sein eigenes Blockheizkraftwerk vielleicht im Keller stehen hat und nicht abhängig ist von Fernwärme, die im Falle Hamburgs dann vor allem aus Moorburg käme.
Das war der Stadtplaner Michael Ziel von der Agentur Urban Upcycling, Agentur für städtische Ressourcen, über die Ideen einer zukunftsfähigen Stadt. Herr Ziel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.